Oh, c'est un archétype. In dieser Predigt im Februar hat der Petrus ja dreimal Jesus verleugnet. Und wer kann mitzählen, weiss, Jesus hat ihn jetzt dreimal gefragt, liebst du mich? Ich hätte keine Muster. Und das ist ja gerade gesehen, Petrus hat Jesus ja gerade verleugnet gehabt, kurz bevor Jesus ans Kreuz gegangen ist. Und jetzt ist aber Jesus doch schon ein Momentchen zurück und fängt jetzt wird das Gespräch, jetzt kommt das klärende Gespräch. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus nervös war. Ich mag mich da erinnern, als ich noch ein bisschen jünger war. Also ich bin immer noch jung, aber noch jünger, so Teenie. Wenn man da so in ein Mädchen verliebt ist, dann hat man gedacht, ja, vielleicht sollte man mal darüber reden, vielleicht könnte ja etwas daraus entstehen. Und dann hat man ein sogenanntes BKG müssen führen. Ein Beziehungsklärungsgespräch. Und dann, weil es ist immer so die Spannung zwischen einem und dieser Person, oder? So, man merkt, das knistert irgendwie so, da ist irgendetwas dazwischen, es steht auch, vielleicht auch ein bisschen im Weg, wenn man sich nicht richtig kann so verhalten, wie man sich eigentlich normal verhaltet, wenn man wieder Eindruck schindet. Und es geht aber auch im Umgekehrten. Vielleicht hat man auch ein Seich gemacht. Und die Eltern haben davon Wind bekommen. Man weiss, dass die Eltern das mitbekommen haben, weil natürlich das eine Mami einem gesehen hat. Und du weißt genau, oh, wenn das Mami dich gesehen hat, dann weiss es ziemlich schnell das Mami und das Mami erzählt es meine Mami. Und dann denkst du, wenn ich jetzt heimkomme, und dann kommt man heim, und die Mami tut dann nicht das Gleiche, und du denkst, ich habe es noch vorher geschafft, aber morgen dann. Und irgendwie baut sich da eine Spannung auf, und vielleicht findet die Mami, es ist noch gar nicht so an der Zeit, das jetzt gerade zu klären. Und dann ist aber da die Spannung, wenn man weiss, irgendetwas liegt in der Luft. Und ich kann mir gut vorstellen, dass der Petrus da vielleicht auch so ein bisschen die Spannung gehabt hat, und dann sind sie da am Essen gesehen mit den Jüngern. Und Jesus hat den Petrus auf die Seite genommen, das Gespräch unter vier Augen gesucht. Und was macht Jesus? Tut er ihm vorwerfen? Hat er ja gesagt, du verliebst mich, oder? Jetzt rechne ich mit dir ab. Er schreit nicht an, er tut ihm keine Vorwürfe machen. Er ist viel gemeiner. Er fragt ihn, liebst du mich? Ein Stück weit vielleicht könnte man jetzt da meinen, dass das der hat vielleicht auch mit Enttäuschung zu tun. Ich habe es amigs angenehmer gefunden, wenn meine Mama mich es ist nicht, dass das angenehm gewesen war, aber es war amigs fast besser gewesen, wenn sie gesagt hat, ich bin enttäuscht von dir. Das ist amigs noch ein bisschen schlimmer gewesen, wenn man gemerkt hat, die Enttäuschung ist vorherrschend und nicht, Wut. Das ist amigs fast noch schlimmer, so ein bisschen. Jedenfalls, aber ich hätte lieber so ein bisschen Anschreierei gehabt. Weil ich finde, die Frage tut auch ein bisschen weh, so, liebst du mich? Das ist eigentlich nicht so, kommt ein bisschen davon, was man damit will aussagen. Weil, stellt man die Frage, wenn man es nicht weiss? Vielleicht weiss man ja, vielleicht weiss das Gegenüber ja gar nicht, bestimmt, liebst du mich? Dann ist das irgendwie ein bisschen verletzend, wenn man das Gefühl hat, du solltest doch eigentlich wissen, dass ich dich liebe. Manchmal will man es auch einfach hören. Ich habe es mit meiner Freundin amigs frage ich sie, sie fragt mich amigs, liebst du mich? Und einfach damit man es mal wieder gehört hat, weil das auch schön ist. Ich glaube, Jesus hat ein bisschen ein anderes Motiv dahinter gehabt, wo dann Petrus die Frage gestellt hat. Und der Petrus hat ja auch gewusst, Jesus weiß alles. Also weißt du doch, dass ich dich liebe. Und trotzdem nochmal, liebst du mich? Ja, du weißt doch, dass ich dich liebe. Und nochmal, liebst du mich? Und dann ist er aber langsam ein bisschen traurig geworden und gefunden, ja, du weißt doch alles, du weißt, dass ich dich liebe. Das war Seelsorge, meiner Meinung nach. Ich glaube, da hat das Vertrauen, ein bisschen vielleicht das Selbstvertrauen von Petrus, wieder ein bisschen wieder hergestellt werden müssen. Ich habe am Freitag ein Gespräch mit den Big Bossen, mit dem Chefsekretär und mit dem Kommissar, weil ich jetzt dann ausgesendet werde. Und dann hat der Chefsekretär gesagt, er stellt die Frage jedem einzelnen Kadett, jedem einzelnen Offizier oder so, wenn sie so Gespräche haben, immer mal wieder, liebst du Jesus? Und ich habe gesagt, ja, ich liebe ihn. Einfache Frage, einfache Antwort. Jetzt kommt die schwierige Frage, dann habe ich gefragt, wieso? Gut, das ist meistens so ein bisschen die schwierigere Frage, weil so, man sagt noch schnell mal, ja, ich liebe Jesus, aber wieso liebe ich ihn denn? Was sind die Gründe? Und ich habe nicht gerade eine schnelle Antwort parat gehabt. Ich musste überlegen. Ich weiss nicht, wo steht das so schnell in der Abfolge, wie schnell das der Petrus da geantwortet hat. Aber vielleicht hat er sich auch einen Moment überlegt und hat gesagt, mal nein, ja, ich liebe dich. Bei mir persönlich ist es so, einfach aufgrund von meinen Erfahrungen, die ich gemacht habe. Ich habe seine Liebe so oft erlebt, dass ich weiss, dass ich das auch zurückgeben möchte. Ich möchte zurücklieben. Die Beziehung basiert auf Liebe. Liebe und Gegenliebe. Aber es ist gut gewesen, sich die Frage mal zu stellen. Mehr wieso, wie liebst du? Und ich könnte mir vorstellen, dass es mit dem Petrus recht ähnlich ist gewesen. Er hat sich doch ein bisschen Gedanken gemacht. Er hat sich überlegen, ja, ich bin dort gefallen. Ich bin dort gescheitert. Ich bin an meinem Hochmut zugrunde gegangen. Und haben wir jetzt wirklich müssen dreimal gut überlegen, liebe ich ihn wirklich? Und ich glaube, er hat es jedes Mal ernst gemeint, wenn er gesagt hat, ja. Aber das ist ja nicht alles, was Jesus ihm sagt. Nach jedem Mal, wo der Petrus gesagt hat, ja, ich liebe dich, du weißt es, dass ich dich liebe, hat Jesus gesagt, also, schau zu meinen Lämmer, sorg für meine Schafe, kümmere dich um meine Schafe. Jesus hat ihm einen Auftrag gegeben. Einen ziemlich wichtigen Auftrag. Jesus war ja so der Hirte von der ersten Kiste. Und Jesus hat gewusst, ich gehe. Er hat gewusst, dass der Heilige Geist kommen wird. Und die Stellvertreterfunktion ausfüllen wird. Aber Jesus hat gewusst, Menschen sind Menschen. Es tut auch gut, wenn du jemanden aus Fleisch und Blut vor ihnen stehen kannst. Jemanden, der vielleicht auch nicht ganz so perfekt ist wie sie selber. Und der Petrus ist jetzt definitiv nicht der fehlerfreiste Mensch. Er ist sehr ein impulsiver Mann. So ein bisschen, dann kann man so ein Klischee machen, wie man sich kann man so ein vorstellt. So ein impulsiv, vielleicht ein rau. Manchmal ein voreilig. Ich denke da an Szenen, wo er einfach so, wo Jesus verhaftet hat, hat er ein Schwert dabei gehabt und haut ihm das Ohr ab, wo dann Jesus wieder draufflicken kann. Aber trotzdem, das ist eine Impulsivhandlung. Das ist ein emotionaler, gefühlstriebener Mann an gewissen Punkten. Und auch an anderen Stellen. Und gerade vorher, wo die Jünger auf dem See Tiberias gefischt haben, ist er einfach vom Boot herabkommt und an Land geschwommen, währenddessen die anderen noch angepaddelt sind, das Boot bereit gemacht haben. Der hat sich nicht überlegt, ja, es war jetzt eigentlich lässig, da so reinzukumpen und dann ein bisschen schwimmen und dann noch ein bisschen Sport gemacht und dann bin ich bei Jesus. Und nein, er hat gefunden, ey, das ist Jesus. Pff, der hat nicht mehr gedacht, das ist der Petrus. Ein leidenschaftlicher Mensch, ein impulsiver Mann. Und Jesus gibt ihm einen Auftrag. Ein Auftrag, der es ziemlich in sich hat. Und er sagt ihm ziemlich klar auch Konsequenz von dem Auftrag. Du wirst sterben. Du wirst sterben für mich. Es steht da so schön, seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde, dass durch seinen Tod die Herrlichkeit Gottes offenbart würde. Jo, das tönt schon schick, wenn man das so niedergeschrieben hat, aber ich glaube, es ist mir schon mal ein Schluck, man wahrscheinlich schon mal schnell leer. Okay, gut. Das sind Konsequenzen von meiner Nachfolge. Er weiss, dass er den Märtyrer tot muss sterben, weil er, wenn er die Verantwortung wahrnimmt, der Herd sein und sich um die Schafe zu kümmern. Und Jesus vertraut ihm. Jesus zeigt ihm durch das, ich vertraue dir. Natürlich hast du es eigentlich gemacht. Aber das spielt jetzt keine Rolle mehr, weil ich weiß, dass du mich liebst. Darum ist das eigentlich, das spielt gar nicht so eine Rolle. Du liebst mich und darum vertraue ich dir. Und darum gebe ich dir den Auftrag. Und zur Nachfolge, zur Jüngerschaft, da sind wir alle dazu berufen. Jesus sagt, folge mir nach. Damit hört er auf. Das folge mir nach, das gilt für jeden einzelnen von uns. Wir sollen Nachfolger Christi sein. Und ich denke auch, jeder hat so seinen Auftrag. Jeder muss wissen, was ist mein Schof. Die wirklich wichtige Frage, nachdem man in die Nachfolge reingekommen ist, ist, wie heisst mein Schof? Was ist mein Auftrag? Was ist mein Auftrag innerhalb von dieser Nachfolge? Um welches Schof soll ich mich kümmern? Sind das Menschen? Ist das eine Aufgabe? Technik ist zum Beispiel gerade so ein Schof, wo man sich darum kümmern muss. Wenn jemand so Technik machen muss, müsste ich eben schreien. Da würden alle Leute, die da vorne durchlaufen, denken, was sind denn die für einen Gottesdienst? Ist das für eine gemeine Prediger, die seine Leute anschreit? Das ist eben auch gleichzeitig wie Star Wars, oder? Das ist ja der nächste grosse Teil. Der nächste Teil. Weil Aufträge sind ja nicht immer gleich. Manchmal wird man ein bisschen älter und merkt, ich mag nicht mehr so. Dann macht es Sinn, über seinen Auftrag nachzudenken und zu sagen, hey Gott, ist es an der Zeit vielleicht mal zu wechseln? Ich fühle mich nicht mehr so gewachsen. Und manchmal sagt Gott, hey, nein, voll. Du bist immer noch im richtigen Auftrag. Du musst einfach mal wieder ein bisschen in deine Batterien laden. Und dann werden die Batterien geladen, es geht weiter. Und manchmal sagt Gott, ja, jetzt ist der Zeitpunkt erreicht. Jetzt kommt der nächste Schritt, jetzt kommt das nächste große Kapitel. Jetzt kommt Episode 7. Und ich merke, dass es auch sehr schwierig sein kann, gerade aus persönlicher Erfahrung. Ich habe mir ja gedacht, dass ich nicht gerade nach der Aussendung ein eigenes Chor übernehme. Das habe ich mir so nicht vorgestellt, weil ich vor allem noch sehr jung bin und immer denke, ja, das ist eine grosse Verantwortung. Ich habe gedacht, ich würde noch ein bisschen in der grossen, weiten Weide vom südlichen Aargau sein und ein bisschen zu den Herden hier schauen, zu helfen, zu unterstützen. Aber anscheinend hat Gott einen neuen Auftrag für mich. Dass ich ab Sommer noch jemand anders soll sein, zu einer anderen Herde schauen. Wir dürfen nicht vergessen, Wölfe stürzen sich ja auch gerne auf Herden ohne Hirte. Und darum ist es wichtig, dass jede Herde sie Hirt hat. Und wo mir die Frage gestellt worden ist, liebst du Jesus? Und ich habe gedacht, ja, was ist, wenn Jesus mir selber da sitzt? Näher kommt. Und fragt, Timon, liebst du mich? Was sag ich denn? Ich sag ja. Ja? Und du weißt eigentlich, dass ich dich liebe. Ich gebe dir eine Antwort. Und dann hat Jesus, sagt Jesus, dann weit meine Lämmer. Und dann sagt er, weit sie in Solothurn. Also. Und ich würde es auch, es freut mich irgendwie auch. Ich habe eine Vorfreude. Was nicht heisst, dass ich meine Zeit auch nicht so schön finde. Aber das nächste Kapitel, der nächste Teil steht vor der Tür. Und ich glaube ja auch, dass so Wechsel nicht nur von Menschen gemacht werden. Ich glaube, dass es nicht irgendwie Teilsame allein ist oder irgendwelche Leute in Bern oder das einfach so irgendwie so Schweizer Karten aufhängen und da Abfeile anwerfen mit den Namen drauf von den Offizieren. Und ich glaube, die beten doch auch und versuchen auch, ihr das Beste zu geben, Lösungen zu finden. Es ist immer wieder wichtig, sich zu überlegen, was ist mein Auftrag? was ist mein Auftrag, wenn man so ein bisschen in die Nachfolge reinkommt, sich grundsätzlich mal die Frage zu stellen. Was ist mein Auftrag? Und dann die nächste Frage zu stellen, wenn man merkt, so, jetzt ist man so lange in dem Auftrag, mal wieder reflektieren. Bin ich noch am richtigen Platz? Gibt es einen neuen Platz? Es gibt oftmals Veränderungen im Leben. Vielleicht will Gott einmal, dass man den Job wechselt. Vielleicht will Gott, dass man auch ein Offizier wird, wie ich. Gott hat einen Haufen Aufträge für uns parat. Ja. Und es kann einem ein bisschen wehmütig machen. Aber andere Wesen haben auch schöne Schafe. Und ich möchte heute dazu eigentlich ein bisschen aufrufen, euch motivieren, mal wieder so ein bisschen die Frage zu stellen. Bin ich am richtigen Ort? Bin ich am richtigen Platz? Erfülle ich meinen Auftrag? Wenn es einem schlechter geht im Auftrag, stellt man sich die Frage schneller mal. Aber es ist auch gut, sich die Frage mal zu stellen, wenn es einem gut geht im Auftrag. Man soll ja auch wachsen. Der Björn hat auch noch die Predigt gehalten, aber das Wachsen. Und ich immer noch darüber nachdenke. Man darf nicht Stillstand ist Rückstand. Man soll auch wachsen. Ich glaube, mit jeder neuen Aufgabe wächst man auch. Und wenn ich so darüber nachdenke, der Petrus ist übrigens mein Lieblingsapostel, darum finde ich es immer super, wenn ich über Petrus predigen kann. Ich kann mich gut mit ihm identifizieren. Weil ich erkenne mich ein bisschen in ihm wieder, wenn ich so überlege, ja, so großspurig sein. Ich verrate euch nie. Das kann auch gut mir passieren. In dem Gespräch mit dem Chef haben sie mir eins gesagt. Wichtig ist, dass man als Leiter sehr oft einfach demütig ist und sich bewusst ist, es ist nichts aus einem selber raus, es ist alles Gnade vom Lord. Also ist auf Englisch gesehen, ist jetzt das Wort reingekommen. Es ist vom Herr. Es ist vom Herr. Alles kommt aus dem Herr raus. Die Fähigkeiten, die ich habe, sind von Gott. Ich darf mich nicht darauf einbilden. Und da gebe ich zu, da habe ich noch einen Weg zu gehen. Ich bin nicht immer gerade der Meister von Bescheidenheit und von Demut. Und gleichzeitig sehe ich, wenn ich anschaue, der Petrus ist auch zu so etwas berufen worden. Er soll sich auch um Schöfchen kümmern. Dann gibt mir das Mut und Zuversicht, dass ich nicht sehe, was der Petrus noch alles gemacht hat. Dass ich auch mein Potenzial ausschöpfen kann. Ja, das nächste Kapitel, der nächste Film, der nächste Teil von Geschichte, das nächste Schöfli, das steht vor der Tür. Aber das Gute an dem ist zu wissen, dass Jesus immer eine Hauptrolle spielt im nächsten Kapitel. Dass man die Schöfli nie allein hütet. Jesus sitzt nebendran, hilft ihm, schaut mit. Kommt man so, hey, schau mal das Schöfli. Zu dem musst du jetzt mal ein bisschen schauen. Ich glaube, dem geht es nicht so gut. Wenn man selber vielleicht gar nicht so das Auge dafür hat. Jesus hat die Hauptrolle in jeder Geschichte. Und das ist super. Weil wenn er die Frage stellt, liebst du mich? Die stellt er nur, weil er... Das stellt man nur in einer Beziehung. Wenn es ihm egal wäre, dann wäre seine Gefühle von einem, ja, würde die Frage gar nicht stellen. Aber er stellt die Frage, weil sie ihm wichtig ist. Weil er möchte geliebt werden, weil er uns so sehr liebt. Und in dieser Liebe dürfen wir zuversichtlich und mutig in der Nachfolge sein und dürfen uns unseren Auftrag stellen. Ich möchte noch beten. Ja, Vater im Himmel, du bist so mächtig. Du bist so liebend. Du bist einfach so ein guter Hirt. Und du gibst jedem von uns auch Aufgaben, Aufträge, die wir für dich erfüllen sollen in der Jüngerschaft. dass du uns den Weg zeigst, bitte ich dich. Dass du uns immer wieder zeigst, wo liegt mein Auftrag. Wo, wie heisst mein Schöfli? Dass du uns hilfst. Und ich danke dir so sehr, Jesus, dass du die Aufgabe mit uns zusammen machst. Dass wir nicht müssen verzweifeln, sondern dass du in deiner Liebe nebendran stehst. Uns begleitest, uns bewahrst auch. Und uns immer wieder vorwärts bringst. Und ich danke dir, dass du uns immer wieder neue Kraft gibst für unsere Aufträge. Und uns einfach nie loslässt in deiner unglaublichen Liebe, Herr. Amen.